Ja, Kommilitoninnen und Kommilitonen, ich begrüße Sie herzlich zur dritten Vorlesung in unserem Zyklus über die vergleichende Analyse politischer Systeme. In der heutigen Darbietung geht es um das Thema Föderalismus. Kurz zusammengefasst geht es beim Föderalismus um die Machtverteilung in einem Staat. Das Wort Föderalismus leitet sich ab aus dem lateinischen Födus. Und Födus bedeutet das Bündnis, der Bund. Ein Wort, wie es etwa auch im Begriff der Bundesrepublik Deutschland vorkommt. Die Bundesrepublik ist, wie Sie alle wissen, ein föderaler Staat, weil sie sich aus mehreren Teilstaaten zusammensetzt. Aber bevor ich jetzt im Einzelnen auf die Definition von Föderalismus weiter eingehe, lassen Sie mich kurz sagen, was ich heute in der Vorlesung behandeln möchte. Ich möchte meine Vorlesung entlang von 5 Fragen aufbauen. Die erste lautet, was ist Föderalismus? Die zweite, warum gibt es Föderalismus? Die dritte Frage lautet, wo gibt es Föderalismus? Und die vierte Frage, was sind die Folgen von Föderalismus? Und schließlich lautet die letzte Frage, gehört dem Föderalismus die Zukunft? Bevor ich darauf eingehe, lassen Sie mich kurz Ihnen erläutern, was ich Ihnen als Literatur zur Sitzung aufgeschrieben habe. Und ich werde wie immer nach der Vorlesung die Folien ins StudIP stellen. Das heißt, Sie können sie sich da runterladen. Kann ich mal kurz fragen, wer hat das denn schon mal gemacht? Oh ja, gut, dann lohnt es sich doch. Ich habe Ihnen. Bitte?
Wäre es vielleicht möglich, dass Sie vor der Vorlesung anstellen?
Dann kommen Sie doch nicht mehr.
Doch, aber dann kann man auf die Folien gleich mitschreiben.
Auf die Folien mitschreiben? Aha. Also, ich will mal schauen. Ich muss sagen, dass ich das immer erst sicher zur Vorlesung selber wirklich fertig habe, weil mir manchmal noch was einfällt. Aber ich werde versuchen, es zumindest so früh wie möglich reinzustellen. Gut, ich habe Ihnen hier 3 Literaturangaben aufgeschrieben. Das erste ist ein sehr umfassender Band, der, kann man glaube ich sagen, einfach den State of the Art darstellt. Er ist schon ein paar Jahre alt, aber das tut nichts zum Thema. Es ist ein Sonderheft der politischen Vierteljahresschrift, die Sie ja sicher alle kennen, herausgegeben von Arthur Benz und Gerhard Lehmbruch, 2 bekannten Experten in der deutschen Politikwissenschaft zum Thema Föderalismus. Und die haben ein Sammelband versammelt mit Analysen in entwicklungsgeschichtlicher und vergleichender Perspektive. Ich lege Ihnen den sehr ans Herz, wenn Sie tieferes Interesse am Föderalismus-Thema haben. Mehr zur Einführung geeignet sind die beiden anderen Angaben. Das eine ist ein Buch herausgegeben von Roland Sturm, einem Kollegen in Erlangen, der in diesem Studienkurs Politikwissenschaft, herausgegeben im Nomos Verlag, Sie kennen wahrscheinlich alle diese kleinen Bände, den Band über Föderalismus verfasst hat, auch der sehr zu empfehlen. Und sozusagen noch eins drunter in Bezug auf die Dicke, ein Themenheft Föderalismus in der Politik und Zeitgeschichte, das ist die Beilage zur Zeitung Das Parlament, die kennen Sie wahrscheinlich auch alle, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und diese Zeitschriften kann man alle im Internet als PDFs runterladen, also auch das ist ganz einfach, da ist ganz einfach dran zu kommen und auch das lege ich Ihnen ans Herz. Gut, damit möchte ich es kurz bewenden lassen und auf meine erste Frage kommen, nämlich dem Versuch der Definition, was eigentlich Föderalismus ist. Sie kennen das ja in den Sozialwissenschaften. Es gibt keine einzelne Definition, auf die sich alle Sozialwissenschaftler haben einigen können. Sozialwissenschaftliche Definitionen sind eben häufig umstritten, weil es sich bei ihnen um Konzepte handelt und sie haben nicht die beneidenswerte, jedenfalls uns Sozialwissenschaftlern oft beneidenswert erscheinende Klarheit naturwissenschaftlicher Definitionen. Was also ist Föderalismus und wie können wir ihn definieren? In politikwissenschaftlichen Lexika, wie etwa dem von Manfred Schmidt verfassten Wörterbuch zur Politik, können wir lesen, ich zitiere, Föderalismus ist das Kennzeichen für einen Staatsaufbau, der aus Gliedstaaten und dem durch ihren Zusammenschluss gebildeten Bund besteht. Ein föderalistischer Staat unterscheidet sich vom Einheitsstaat insbesondere durch das Vorhandensein der wichtigsten Strukturelemente der Staatlichkeit, Exekutive, einschließlich Verwaltung, Legislative und Gerichtsbarkeit, sowohl auf der Ebene des Bundes als auch auf der der Gliedstaaten. Mir persönlich am besten gefällt eine Definition, die ich in der Blackwell Encyclopedia of Political Science gefunden habe und die ich Ihnen knapp übersetzt habe. Sie lautet wie folgt: Föderalismus ist eine Form territorialer politischer Organisation, in der Einheit und regionale Unterschiedlichkeit dadurch in einem einzigen politischen System nebeneinander existieren können, dass Macht zwischen dem Bund und den regionalen Regierungen in der Gestalt geteilt wird, dass die Existenz beider und ihre Autorität durch die Verfassung gesichert sind. Diese Definition, so denke ich, betont die beiden herausragenden Charakteristika von Föderalismus und die möchte ich nochmal für Sie wiederholen. Erstens, die Verteilung von Autorität zwischen üblicherweise zwei Ebenen von Regierung. Die Verteilung von Autorität zwischen zwei Ebenen von Regierung, deren Existenz, deren beider Existenz gesichert ist, von denen also nicht eine im Prinzip der anderen überlegen ist. Und zweitens, das Nebeneinander von Einheitlichkeit und von regionaler Unterschiedlichkeit. Das Nebeneinander von Einheitlichkeit und regionaler Unterschiedlichkeit. Als Konsequenz gibt es also in föderalen Systemen mehrere Zentren politischer Macht und nicht nur eines, mehrere Quellen von Autorität und Legitimität, und jeder Bürger ist ein Bürger unter mehr als einer Regierung. Dadurch haben die Bürger mehr Teilhaberechte, aber ebenso haben sie natürlich auch mehr Verpflichtungen gegenüber mehr als nur einer Regierung. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie insgesamt mehr Verpflichtungen haben, denn die Verpflichtungen können ja auch einfach auf die verschiedenen Regierungsebenen verteilt sein. Ich habe vorhin schon kurz angedeutet, dass der Begriff Föderalismus seine Wurzel im lateinischen Wort Födus hat und dass dieses Bündnis oder Bund heißt. Und warum ist das wichtig? Es ist unter anderem deshalb wichtig, weil man ein Bündnis oder einen Bund aktiv angehen muss und die Bedingungen, unter denen er gelten soll, präzise niederlegen muss. Üblicherweise geschieht das in einem geschriebenen Dokument und so ist es auch nicht verwunderlich, dass alle föderal konstituierten politischen Systeme über geschriebene Verfassungen verfügen. Es muss ja schließlich ein Dokument geben, das bestimmt, welche Ebene der Regierung über welche Ermächtigungen, welche Kompetenzen oder Verpflichtungen gegenüber den anderen Regierungsebenen verfügt. In der Praxis sind das zumeist zwei Ebenen, nämlich einmal die Bundesebene und zum anderen die Ebene der Teilstaaten. Die haben unterschiedliche Namen, die können Provinzen heißen, Kantone, Länder. Dafür gibt es viele verschiedene Namen. Natürlich bedeutet das bloße Faktum, dass man so eine schriftliche Niederlegung macht, nicht, dass man sich in der Auslegung dieser Verfassung immer einig sein wird. Streitigkeiten können dennoch vorkommen und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass in einem föderalen System ein Schlichtungssystem oder ein Schiedssystem eingeführt ist, das in Fällen solcher Streitigkeiten entscheiden kann. Entscheiden kann, was die korrekte Auslegung bezüglich von Rechten und Verpflichtungen ist. Häufig existiert solch ein Schlichtungsmechanismus, zum Beispiel in Form eines Verfassungsgerichts, aber das ist nicht notwendigerweise immer der Fall. Nun, worin liegen denn die ideengeschichtlichen Wurzeln des Föderalismus? Sie liegen im frühen 17. Jahrhundert und lassen sich auf den deutschstämmigen Philosophen und Theologen Johannes Althusius zurückführen, der zwischen 1557 und 1638 gelebt hat. Althusius schrieb ein Buch mit dem Titel Politica Methodice Digesta, indem er das politische Gemeinwesen als ein föderal konstruiertes Gebäude aus verschiedenen Konsortiationen auffasste. Konsortiationen wie Familie und Verwandtschaft, Gilden und Stände, Städte und Provinzen. Althusius tat das im Gegensatz, im direkten Gegensatz zu Jean Bodin, der den unitarischen monarchischen Staat als den einzigen wahren Weg sah und verteidigte, den einzigen Weg der Ordnung und Stabilität gewährleisten könne. Das war bis dahin sozusagen die übliche Perspektive in der politischen Ideengeschichte. Althusius nahm einen anderen Standpunkt ein. Seine Vorstellung vom Gemeinwesen war eine, in der die verschiedenen Konsortiationen ein System eines sozialen Föderalismus formten und in dem es eine funktionale Repräsentation gab. Zum Beispiel Handwerksgilden, aber ebenso auch territoriale Repräsentation, beispielsweise Städte und Provinzen. Es ist vielleicht wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, in welcher Zeit Althusius lebte. Es war eine Zeit großer religiöser Streitigkeiten und Kriege. Und das hat ohne Zweifel einen großen Einfluss auf sein Denken gehabt. Religiöse Unterschiede und ebenso andere Unterschiede, zum Beispiel ethnische Unterschiede, sind seit dieser Zeit eine der Haupttriebkräfte von Föderalisierung gewesen. Einer der führenden Forscher über Föderalismus, Daniel Elazar, hat sogar behauptet, dass die föderale Idee ihre Wurzel in der Bibel habe und dass sie im Lande Israel entstanden sei. Im Mittelalter hatte man das aber weitgehend vergessen. Erst mit Montesquieu, mehr als 100 Jahre nach Althusius, im 18. Jahrhundert, wurde nicht nur die Idee einer Gewaltenteilung Gemeingut, sondern ebenso die Idee eines Föderalismus als Kernprinzip für die Organisation von Gemeinwesen. Beides war eine existenzielle Herausforderung für die damals existierende absolutistische Monarchie. Und eines der besten Beispiele für den Einfluss von aufgeklärtem politischen Denken auf die praktischen Erfordernisse der Erstellung einer Verfassung kann man in den Federalist Papers sehen, die im späten 18. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten verfasst wurden, aber eine Wirkung weit über Amerika hinaus entfalteten, etwa im politischen Denken und in der Praxis der Französischen Revolution oder in der politischen Neuorganisation Europas nach dem Sturz Napoleons im frühen 19. Jahrhundert. Die Debatte um die Federalist Papers in den Vereinigten Staaten ist übrigens auch ein Grund, das möchte ich kurz am Rande erwähnen, für die anhaltende Verwirrung bezüglich des Begriffes Föderalismus. Vielleicht wissen Sie ja, dass in den Vereinigten Staaten die Föderalisten mit den Konföderalisten stritten um die Verabschiedung der neuen Verfassung und dass die föderalistische Position diejenige war, die für einen relativ stärkeren Zentralstaat eintrat, während die Konföderalisten nur eine lose Verkopplung haben wollten. Nur vor diesem Hintergrund ist es zu verstehen, dass noch heute in vielen angelsächsischen Ländern der Begriff Föderalismus mit Zentralisierung von Macht zusammengebracht wird. In den kontinentaleuropäischen Ländern hingegen ist die Bedeutung praktisch das genaue Gegenteil, nämlich weniger Zentralisierung. Und ein Großteil der Konfusion und des Streites über die Ziele etwa der europäischen Integration ist auf diesen Bedeutungsunterschied zurückzuführen. In Großbritannien versteht man unter dem Begriff föderales Europa mehr Zentralisierung von politischen Entscheidungen auf der europäischen Ebene. Derselbe Begriff bedeutet in Kontinentaleuropa weniger Zentralisierung von politischer Entscheidungsgewalt. Da ist Streit vorprogrammiert und im europäischen politischen Diskurs ist das, was im Englischen mittlerweile nur noch The F-Word genannt wird, deshalb fast verschwunden, denn man möchte den Streit oder die mit diesem Wort verbundenen Streitigkeiten nicht neu aufleben lassen. Also unterschiedliche Worte oder dieselben Worte können in unterschiedlichen Kontexten sehr unterschiedliche Bedeutungen haben. Das ist die Lektion, die wir aus diesem kurzen Exkurs ziehen können. Und wenn Sie, nur um ein Beispiel zu geben, das ist nicht das Einzige, wenn Sie an den Begriff Liberal denken und wie er in Amerika und in Europa verwendet wird, dann werden Sie auch sehen, dass es praktisch genau das Gegenteil von der jeweils anderen Meinung bedeutet. Also, ich werde Ihnen aber, glaube ich, was den Föderalismus betrifft, überzeugend darlegen können, dass ganz eindeutig der Begriff für Dezentralisierung und nicht für Zentralisierung von Macht steht. Damit komme ich zu meiner zweiten Frage, nämlich der, warum es eigentlich Föderalismus gibt. Man kann sie vielleicht auch andersrum beginnen oder sich ihr anders nähern, nämlich mit der Frage, warum sollte man eigentlich Föderalismus wollen? Entsteht durch Föderalismus nicht einfach nur eine zusätzliche Schicht von Bürokratie, wie die Föderalismuskritiker oft meinen, und ist die Schaffung von miteinander im Wettbewerb liegenden politischen Machtzentren nicht mehr oder weniger ein klares Rezept für Konflikte und für Streitigkeiten? Ist es nicht einfacher für ein Land, wenn es nur eine nationale politische Führung gibt, eine Regierung, eine politische Debatte, statt deren mehrere, viele Regierungen, die sich vielleicht um unterschiedliche Sachen kümmern, die miteinander nicht in Übereinstimmung liegen oder gar im Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der politischen Öffentlichkeit? Führt Föderalismus nicht zu einer politischen Kakophonie, die vielleicht sogar schließlich die Demokratie gefährden kann, weil sie die Verantwortlichkeit der jeweiligen Regierungen im Unklaren lässt und damit eventuell ihre Legitimität untergräbt? Das sind alles wichtige mögliche Einwände und deshalb möchte ich nun mit Ihnen gemeinsam überlegen, welche Vorteile Föderalismus denn wohl haben kann, damit man seine Existenz erklären kann. Man könnte zum Beispiel damit anfangen, dass man sagt, es hat administrative Vorteile, etwa in großen Ländern. Stellen Sie sich vor, ein sehr großes Land, da kann es einfach praktische Vorteile haben, wenn man es in kleinere Einheiten unterteilt. Das gilt vor allem natürlich für geografisch sehr große Länder. Denken Sie an die Vereinigten Staaten, denken Sie an Kanada, an Australien, an Indien. Vielleicht ist es ja kein Zufall, dass alle diese Länder föderale Systeme sind. Sie sind alle sehr groß und es mag einfach einfacher sein, wenn sich Regierungen vor Ort um bestimmte Teile dieser Länder kümmern. Die riesigen Entfernungen, über die sich diese Länder, die ich gerade erwähnt habe, erstrecken, das sind häufig ganze Kontinente oder Teile von Kontinenten, die kann man heute sicher leichter mit der Hilfe moderner Technologie überwinden, als das in früheren Jahrhunderten der Fall war. Aber trotzdem ist es wahrscheinlich von Vorteil, wenn die Regierung näher am Ort ist. Also kann die Größe eines Landes die Existenz von Föderalismus erklären? Das mag schon ein Faktor gewesen sein. Aber wie kann man dann zum Beispiel die Existenz einer der ältesten Föderationen der Welt erklären, nämlich der Schweiz? Also offenkundig ist die geografische Ausdehnung alleine nicht etwas, womit wir die Existenz von Föderalismus erklären können. Die Schweiz war nach den Vereinigten Staaten der zweite föderale Staat, der in der jüngeren Geschichte gegründet worden ist, nämlich im Jahr 1848. Aber im 19. Jahrhundert geriet der Föderalismus auch gleich wieder in die Defensive. In der politischen Theorie und im politischen Denken wurde er unpopulärer und das hatte zu tun mit dem Aufstieg des liberalen Denkens. Der Liberalismus hielt nicht viel von föderalen Systemen und Ideen. Und das Entstehen des Nationalstaates im 19. Jahrhundert war ja eng verbunden mit der Vorstellung einer einzigen Souveränität und der Gleichheit aller Bürger. Die damals entstehenden Nationalstaaten waren deshalb mehr am Idealmodell eines unitarischen Staates orientiert. Auch der Vormarsch in späteren Jahrzehnten, im 20. Jahrhundert, der Vormarsch der Marktwirtschaft, das Entstehen von Wohlfahrtsstaaten, all das schien die Konvergenz und die Einheitlichkeit im Staat eher zu befördern als dessen Föderalisierung. Wenn wir uns das frühe 20. Jahrhundert anschauen, dann gab es damals nur ganz wenige Neuzugänge in die Reihen der föderalen Länder. Deutschland, Australien und Kanada und mit den bereits existierenden beiden schon genannten, den Vereinigten Staaten und der Schweiz, waren es ganze 5 Staaten auf der Welt. Deutschland war ja bekanntlich ein Nachzügler unter den Nationalstaaten und entstand aus vorher bereits existierenden Staaten, die natürlich zum Zusammenschluss nur dadurch gebracht werden konnten, dass ihre bereits existierenden Identitäten gewahrt blieben. Kanada und Australien waren aus britischen Kolonien entstanden, die ebenfalls bereits existierende staatliche Institutionen kannten. Und die Föderalisierung war in diesem Fall ein Kompromiss zwischen miteinander im Wettbewerb liegenden regionalen Zentren in diesen Staaten. Wenn man das so zusammenschaut, dann sieht man, dass ein Blick auf die historischen Entstehungsmechanismen von föderalen Staaten uns sehr wenig Raum zur Verallgemeinerung lässt. Zu unterschiedlich sind offenbar die Umstände in jedem Einzelfall. Deshalb ist es vielleicht besser, wenn wir einen etwas theorieorientierteren Standpunkt einnehmen und uns fragen, was kann den Föderalismus erklären und was sind seine Vorteile? Ich möchte 4 Punkte hier anführen. Mein erstes Argument ist, dass Föderalismus ein guter Weg ist, mit territorialer Unterschiedlichkeit oder Diversität fertig zu werden. In multiethnischen und multireligiösen Staaten kann das geografisch konzentrierte Auftreten von einzelnen Gruppen zu Schwierigkeiten im nationalen politischen Prozess führen und im Extremfall bis zu ethnischen oder religiösen Auseinandersetzungen, zu Gewalt, im Extremfall bis zu Bürgerkriegen führen. Untersuchungen von Forschern wie Alfred Stepan oder Nancy Bermeo deuten darauf hin, dass die Einführung von föderalen Elementen bei der Bewältigung dieser Probleme, dieser Art von Problemen, hilfreich sein kann. Wir wissen allerdings noch nicht allzu viel in diesem Bereich, vor allem wenn wir über die etablierten liberalen Demokratien hinausblicken. Aber es scheint doch klar zu sein, dass der Erfolg in der Bewältigung von territorial basierten Konfliktlinien viel mit der Existenz von politischen Institutionen zu tun hat. Politische Institutionen können Konflikte mindern oder sie können sie verstärken. Aber rein institutionelle Lösungen sind nicht das Ende der Probleme, die durch ethnische oder religiöse Diversität entstehen können. Föderalisierung, so scheint es, funktioniert nur, wenn sie mit effektiven demokratischen Teilhaberechten kombiniert wird. Alfred Stepan etwa weist darauf hin in seinen Untersuchungen, dass es viele multinationale politische Systeme in der Welt gibt, aber dass nur wenige von ihnen Demokratien sind. Diejenigen multinationalen Demokratien, die es gibt, die Schweiz, Kanada, Belgien, Spanien, Indien, sind alle föderal verfasst. Auch in diesen Ländern, Sie werden das aus Zeitungs- und Fernsehberichten kennen, auch in diesen Ländern ist die Bewältigung der Spannungen, die aus dem Multinationalismus entstehen, durchaus nicht problemlos, und selbst in der Schweiz hat es den Sonderbundkrieg gegeben, als die katholischen Kantone 1848 ihre Sezession erklärten. Dennoch sind diese demokratischen, multinationalen, föderalistischen Systeme vergleichsweise stabil. Und der Kontrast wird deutlich, wenn Sie auf ein Land wie Sri Lanka schauen, das ein multilingualer und multinationaler Einheitsstaat ist. Ein Einheitsstaat, der sich bewusst gegen die Föderalisierung entschieden hat, weil man damals fürchtete, dass dies zu Auflösungstendenzen führen würde. Aber der Einheitsstaat konnte mit den Spannungen und den ethnischen Spaltungen nicht umgehen. Und das Resultat war ein blutiger Bürgerkrieg, der über 15 Jahre angedauert hat. Ein weiterer Vorteil von Föderalismus ist, dass er einen Mechanismus dafür bereitstellt, Entscheidungen nach regionalen und lokalen Werten und Identitäten zu treffen. Das heißt, Föderalismus ist ein Mechanismus, der eine substanzielle Autonomie sozusagen auf der lokalen oder regionalen Ebene möglich macht. Und diese Autonomie bedeutet dann, dass man in den Regionen unterschiedliche Entscheidungen in Sachfragen treffen kann, die ansonsten lange und sehr schwierige Auseinandersetzungen in der Politik mit sich bringen würden. Zumindest gilt das in solchen Gesellschaften, die substanziell heterogen sind. Anstatt sie auf der nationalen Ebene, die ja sehr heterogen ist, wie gerade gesagt, zu lösen, wird sie einfach auf die regionale Ebene delegiert, wo weniger Heterogenität existiert. Und insbesondere in Fragen von Kultur und Identität kann man so Spannungen entschärfen. Warum? Weil Fragen von Kultur und Identität Fragen sind, wo man kaum wirklich Kompromisse eingehen kann. Jedenfalls wesentlich schwieriger als in Fragen, wo es um materielle Konflikte geht. Man kann Spannungen entschärfen, indem man sich für unterschiedliche Lösungen entscheidet. Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen. Welche Schulpolitik man betreibt, was die offiziellen Amtssprachen sind, ob Homosexuelle heiraten dürfen, was das richtige Maß von Besteuerung oder das richtige Maß von Umweltschutz ist. Das sind alles Fragen, bei denen es in gespaltenen Gesellschaften sehr große Auffassungsunterschiede geben kann. Und wenn man darauf verzichtet, das letztverbindlich für das ganze Land zu entscheiden und stattdessen die Entscheidung direkt an diejenigen delegiert, die direkt von den Entscheidungen betroffen sind, ein solches Verfahren wäre ja in einem föderalen Staat typisch, wenn man so vorgeht, dann kann man die Gesamtwohlfahrt erhöhen und das Ausmaß an Konflikten und Streit in einem Land reduzieren. Lassen Sie mich das illustrieren mit zwei Zitaten aus der Literatur zum Föderalismus. Das erste stammt von der amerikanischen Politologin Martha Dirthick, die in ihrem Essay How Many Communities? The Evolution of American Federalism im Jahr 1999 zu dem Schluss kam, ich habe das übersetzt, Zitat: Föderalismus ist eine Lösung, die von Leuten gewählt wird, die sich nicht entscheiden können, ob sie eine Gemeinschaft oder viele Gemeinschaften sind. Zitat Ende. Und noch zugespitzter formuliert es Daniel Elazar in seinem berühmten Buch Exploring Federalism, 1987, Zitat: Föderalismus ist die Lösung für Leute, die sich einerseits für gemeinsame Zwecke zusammenschließen wollen, aber andererseits ihre Autonomie und jeweilige Integrität bewahren wollen. Es ist etwas für Leute, die alles auf einmal haben wollen. Im Englischen lautet die nette Formulierung: They want to have their cake and eat it. Zitat Ende. Also, Autonomie, Identitätsschonung, das zweite Argument für Föderalismus. Ein dritter Vorteil ist, dass ein föderales System wirtschaftliche Vorteile verspricht. Es macht nämlich den Zugang zu einem größeren Handelsraum möglich. Föderale Systeme beinhalten jeweils eine Zollunion, sodass die Föderation ein gemeinsamer Wirtschaftsraum ist. Davon profitieren alle Mitglieder, da sie für einen größeren Markt produzieren können und somit von sogenannten Skaleneffekten profitieren. Je kleiner die ursprüngliche Einheit ist, desto größer ist der Gewinn, denn umso größer ist der Zuwachs des Marktes, zu dem die Unternehmen nun Zugang haben. Beispielsweise die europäische Integration ist ein gutes Beispiel für dieses Argument. Sie wissen ja wahrscheinlich, dass die Europäische Union ihre Existenz vor allem als gemeinsamer Markt begonnen hat. Und in England zum Beispiel nennen viele heute noch die Europäische Union einfach den gemeinsamen Markt, the common market. Die Europäische Union geht heute weit über einen gemeinsamen Markt hinaus. Aber in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es da sehr unterschiedliche Meinungen. Diejenigen Länder, die neben der wirtschaftlichen Zusammenarbeit auch eine politische Kooperation anstrebten, schlossen sich in der Europäischen Gemeinschaft, wie sie damals hieß, zusammen. Die Länder hingegen, die die Zusammenarbeit auf das Wirtschaftliche beschränken wollten und keine politische Kooperation befürworteten, die schlossen sich in der Europäischen Freihandelszone zusammen, der EFTA, the European Free Trade Area. Im Gründungsjahr 1960 waren das damals 7 Staaten, Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz, Großbritannien, Dänemark, Schweden, Finnland, Österreich und Portugal. Nur die ersten 4 Länder sind heute noch in der EFTA. Die zweite Gruppe hat sich mittlerweile der Europäischen Union angeschlossen. Man kann daraus wohl schließen, dass auch wirtschaftliche Zusammenarbeit zumindest ein gewisses Maß an politischer Kooperation erfordert oder wenigstens besser funktioniert, wenn man sie auch hat. Mein letztes Argument über die Vorteile von Föderalismus hat einen Bezug zur ökonomischen Theorie. Im Jahr 1956, also vor etwas mehr als 50 Jahren, veröffentlichte der amerikanische Ökonom Charles Thibault einen berühmten Artikel, der Föderalismus als ein Marktsystem und ein Laboratorium für Experimente interpretierte. Nach Thibauts Auffassung liegen in einem föderalen System die Teilstaaten gewissermaßen miteinander im Wettbewerb. Im Wettbewerb um die besten politischen Lösungen. Die Bürger der Teilstaaten sind nach der Interpretation aus ökonomischer Sicht Konsumenten. Konsumenten, die sich in demjenigen Teilstaat niederlassen, wo die politischen Lösungen den eigenen Präferenzen am ehesten entsprechen. Wenn man Föderalismus so interpretiert, dann wird er gerade nicht zu einheitlichen Lösungen führen, denn das ist ja nicht der Zweck der Sache. Föderalismus sollte also gerade zu Unterschieden in den politischen Lösungen führen. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass die Einführung des Nationalstaates und des Wohlfahrtsstaates zu einer größeren Zentralisierung und einer Unpopularität der Idee des Föderalismus führten. Aber es gab auch andere Stimmen, etwa die des amerikanischen Verfassungsrichters Louis Brandeis. Brandeis sah die amerikanischen Staaten als, Zitat, Laboratorien der Demokratie und wandte sich damit gegen die Vorstellung der Notwendigkeit einer Zentralisierung von Staatstätigkeit aus Gründen der Sozialpolitik oder der Wirtschaftspolitik. Brandeis argumentierte, das sei eine sehr technokratische Vorstellung, die letztlich der Zentralregierung zu viel Macht geben würde und damit, so argumentierte er, die Freiheit bedrohe. Die Idee des Föderalismus nahm aus dieser Perspektive eine neue Attraktivität an. Denn auf der Staatsebene, also auf der Teilstaatenebene, konnte man so mit politischen Lösungen experimentieren, die, falls sie erfolgreich waren, von anderen Staaten übernommen werden konnten. Falls sie sich als Fehlschlag erwiesen, konnte man sie ohne große Probleme und Kosten wieder abschaffen. In den letzten Jahrzehnten ist aus dieser Perspektive die Idee des Föderalismus zusammengebracht worden mit einer Skepsis gegenüber Big Government und mit einer Präferenz für Einschränkungen der Regierung und für Marktlösungen. Der Liberalismus des ausgehenden 20. Jahrhunderts befürwortet jetzt also den Föderalismus, den das liberale Denken, wie ich vorhin ausgeführt habe, im 19. Jahrhundert noch ablehnte. So ändern sich auch die Perspektiven von politischem Denken auf politische Institutionen. Soweit die vier theoretischen Gründe für Vorteile von Föderalismus. Ich möchte jetzt zu einer anderen Gruppe von Gründen kommen, weshalb Föderalismus gut sein kann oder weshalb man sich für Föderalismus entscheiden kann, anhand einer Typologie, die auf einer Analyse tatsächlich existierender Fälle beruht. Diese Typologie stammt von Alfred Stepan, den ich schon erwähnt habe, und ist in der Literatur sehr weitgehend rezipiert worden. Stepan unterscheidet drei Typen von föderalen Systemen und seine Bezeichnungen für sie sind Zusammenkommen, Zusammenhalten und Zusammenzwingen. Das ist natürlich meine Übersetzung, im Original ist das Englisch, können Sie sich ja vorstellen. Stepan, warum entwickelte Stepan diese Typologie? Er entwickelte sie gegen William Rikers klassische Analyse des Föderalismus aus den frühen 60er Jahren des letzten Jahrhunderts über die Gründe, warum und wie föderale Systeme entstehen. Rikers Klassifikation war Stepan zu wirklichkeitsfremd. Riker nannte das Ergebnis der amerikanischen Verfassungsverhandlungen in Philadelphia im Jahr 1787 einen föderalen Handel, föderalen Tauschhandel, für den zwei Bedingungen notwendig gewesen seien und, so argumentierte Riker, diese zwei Bedingungen gelten für alle stabilen föderalen Systeme. Die erste ist die Existenz einer Gruppe von eigenständigen Gemeinwesen, die alle starke eigene Identitäten und substanzielle Souveränität haben. Und zweitens die von diesen Gemeinwesen geteilte Ansicht einer perzipierten auswärtigen Bedrohung. Und diese Bedrohung soll durch eine Verständigung zum Zusammenschluss der Souveränität und zur Schaffung einer Föderation vermindert werden. Also die Existenz einer Gruppe von eigenständigen Gemeinwesen und eine Bedrohung von außen, die man durch den Zusammenschluss von Souveränität und die Schaffung einer Föderation vermindern will. Es liegt in der Natur eines solchen Tauschhandels, dass selbst das schwächste Mitglied einer neuen Föderation dann versuchen wird, so viel eigene Identität und Souveränität wie möglich zu bewahren. Und die stärksten Mitglieder, so argumentierte Riker, die stärksten Mitglieder der Föderation akzeptieren eine fortlaufend hohe politische Autonomie der kleineren Mitglieder als Preis für das Anwachsen ihrer eigenen Sicherheit durch die Schaffung der Föderation. Wie wichtig diese auswärtige Bedrohung und die gemeinsame Verteidigung in einem möglichen Krieg für die Bildung der Vereinigten Staaten und der amerikanischen Föderation tatsächlich war, kann man leicht in den schon erwähnten Federalist Papers nachlesen. Diese Federalist Papers, geschrieben von Alexander Hamilton, John Jay und James Madison, um die Wählerschaft des Staates New York zur Zustimmung zur vorgeschlagenen Verfassung der Vereinigten Staaten im Jahr 1787 zu bewegen. Diese Federalist Papers sind immer noch eine der besten Abhandlungen über den Föderalismus. Ich empfehle Ihnen, dass Sie mal die zur Hand nehmen und mal reinlesen. Und dann werden Sie schon im zweiten dieser 85 Essays darauf stoßen, auf das Thema die Gefahr von auswärtiger Gewalt und Einfluss. Und dann finden Sie drei weitere Essays, die dieses Thema weiter ausführen und erläutern, warum die Schaffung einer föderalen Union die beste Lösung dafür darstellt. Ein föderaler Handel, der einen Zusammenschluss von Souveränität und damit auch einen teilweisen Verzicht auf Souveränität beinhaltet. Ein föderaler Handel, der einen solchen Zusammenschluss gegen erhöhte Sicherheit tauscht, ist ein starkes Argument für die Entstehung von föderalen Staaten wie den Vereinigten Staaten von Amerika oder der Schweiz. Aber es gibt auch andere Fälle, und über die möchte ich sprechen, nachdem wir eine kurze Pause von 5 Minuten gemacht haben. So, jetzt würde ich gerne wieder weitermachen. Also ich habe Ihnen gerade beschrieben, wie Stepan sich gegen Rikers Interpretation und Erklärung des Entstehens von föderalen Staaten gewandt hat. Und mit seinem ersten Typ von Föderalismus oder von Föderation, dem Typ des Zusammenkommens, eigentlich Riker sozusagen paraphrasiert. Also Stepan sagt nicht, dass Riker völlig Unrecht hat, sondern was er sagt ist, es gibt noch mehr Gründe, warum Föderationen entstehen können. Ja, eines ist das Zusammenstehen gegen externe Bedrohung. Es gibt aber auch Fälle, sagt Stepan, in denen Länder föderale Systeme ausbilden, die zuvor starke unitarische Systeme gewesen sind. Ein Beispiel wäre etwa Indien im Jahr 1948, Belgien im Jahr 1969 oder Spanien 1975. In allen drei Fällen können wir nicht von einer starken auswärtigen Bedrohung als Grund für die Föderalisierung ausgehen. Eine auswärtige Bedrohung hat es am ehesten noch in Indien gegeben, aber ganz sicher nicht in Belgien oder in Spanien, jedenfalls nicht 1969 und 1975. Aber es wird Ihnen schon aufgefallen sein, dass alle diese drei Länder, die ich erwähne, multinationale Länder sind. In allen drei Fällen waren sich die politischen Führer einig, dass der beste Weg zur Aufrechterhaltung des Nationalstaates eine teilweise Abgabe von Macht auf eine untere Ebene und die Verwandlung der bedrohten Gemeinwesen in föderale Staaten sein würde. Stepan argumentiert also im Gegensatz zu Riker, dass es einen zweiten Typ von föderalen Staaten gibt, und er nennt ihn den Zusammenhalten-Föderalismus. Indien ist ein hervorragendes Beispiel. Als der Vorsitzende des Hauptausschusses der indischen verfassunggebenden Versammlung den Verfassungsentwurf der Öffentlichkeit vorstellte, sprach er ganz deutlich aus, dass das Ziel der Verfassung die Erhaltung der Einheit Indiens sei. Er bestätigte also, dass die Prinzipien und die Mechanismen, die indische Verfassung hervorgebracht haben im Jahr 1948, grundsätzlich andere waren als diejenigen im Fall der Vereinigten Staaten von Amerika. Lassen Sie mich aus der damaligen Rede zitieren. Der Gebrauch des Wortes Union ist Absicht. Der Hauptausschuss wollte klar machen, dass, obwohl Indien eine Föderation sein würde, diese Föderation nicht das Ergebnis einer Übereinkunft durch die Staaten wäre, dieser Föderation beizutreten. Da die Föderation nicht das Ergebnis einer Übereinkunft ist, hat auch kein Staat nun das Recht, diese Föderation zu verlassen. Obwohl also das Land und seine Bevölkerung in verschiedene Staaten aufgeteilt sein mag, existieren diese mehr zur Vereinfachung der Administration. Das Land ist ein integrales und unteilbares Ganzes und seine Bevölkerung ist ein Volk, das in einem einzigen Reich lebt. Ende des Zitats. Dieser Typ von Föderation ist also einer, der sich aus dem Wunsch speist, ein Ganzes, das vom Auseinanderfallen bedroht ist, zusammenzuhalten. Und der gewählte Weg ist der, Autonomie und teilweise Souveränität auf die Ebene der Teilstaaten zu verlegen, hauptsächlich aus der Furcht heraus, dass diese Teilstaaten sonst versuchen würden, den Nationalstaat insgesamt zu verlassen und durch eine solche Sezession das Ganze zu schwächen. Um das zu verhindern, gibt der Zentralstaat freiwillig einen Teil seiner Souveränität ab, um damit die in dieser Situation bereits existierenden Wünsche nach Unterschiedlichkeit und Diversität zu befriedigen. Wir können also sagen, dass in einer solchen Föderation die Teilstaaten ganz eindeutig weniger Macht haben als im ersten Fall von Stepans Typologie, dem Zusammenkommen-Föderalismus. Und man kann sagen, dass auf eine gewisse Weise diese zweite Kategorie eine etwas weniger freiwillige Föderation ist, als das in der ersten Kategorie der Fall ist. Stepan hat noch eine dritte Klasse von Föderationen, und das ist in seiner Typologie diejenige für unfreiwillige und undemokratische Föderationen, und die nennt er zusammengezwungene Föderationen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Sowjetunion. Stepan widerspricht in seiner Untersuchung der Behauptung von Riker aus den frühen 60er Jahren, dass in den Jahren 1921 und 22 Georgien, Armenien, Aserbaidschan und die Ukraine der Sowjetunion aus einer ähnlichen Furcht vor Verwundbarkeit durch äußere Bedrohung beigetreten seien, wie das im Fall der Vereinigten Staaten gewesen sei. Stepan behauptet im Gegensatz, dass in diesen Ländern damals ein starker Druck zur Etablierung normaler Nationalstaaten existierte, dass sie aber mit zum Teil erheblicher militärischer Kraft in die Sowjetunion integriert worden seien. Für Litauen, Lettland und Estland trifft das noch stärker zu. Alle drei wurden 1940 militärisch integriert, in Anführungszeichen. Stepans Behauptungen und seine Argumente werden unterstützt durch historische Forschung, aber natürlich vor allem durch das Faktum, dass die Länder, die ich gerade erwähnt habe, dass alle diese Länder die Sowjetunion sofort verließen, als es für sie zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts möglich wurde. Also ganz klar, eine zusammengezwungene Föderation, die in dem Moment, in dem es möglich wird, sie zu verlassen, sofort zerfällt. Ganz klar, ein anderer Typ von Föderation als die ersten beiden, die ich genannt habe. So viel zu meinen Typologien, die ich von Stepan übernommen habe. Lassen Sie mich nun zur dritten meiner fünf Leitfragen kommen, nämlich derjenigen Frage, wo es eigentlich föderale Systeme gibt. Die Vereinigten Staaten habe ich jetzt schon häufig erwähnt. Sie waren die erste Gründung eines föderalen Systems in der modernen Zeit, und ganz sicherlich ist es ein ausgesprochen erfolgreicher Fall, eine Föderation, die es seit über 200 Jahren gibt. Natürlich hat sich das föderale System der Vereinigten Staaten in dieser Zeit verändert. Das sollte uns auch nicht verwundern. Es gibt ohnehin viele Beobachter des Föderalismus, die argumentieren, dass Föderalismus eher als ein Prozess zu verstehen sei, denn ein stabiles Gebilde. Der zweite Fall, auch den habe ich schon erwähnt, ist die Schweiz, die im Jahr 1848 gegründet wurde. Ich hatte ja schon gesagt, dass im 19. Jahrhundert das Konzept des Föderalismus nicht auf viel Gegenliebe gestoßen war und dass es zu Beginn des 20. Jahrhunderts nur 5 Länder gab, die sich eine föderale Organisation gegeben hatten. Zusätzlich zu den Vereinigten Staaten und der Schweiz waren das damals Deutschland, Kanada und Australien. Wenn damals das Überleben des Föderalismus als politischem Konzept auf dem Spiel gestanden hat, so steht es heute außer Frage. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich, wie Daniel Elazar es formuliert hat, eine, Zitat, föderale Revolution ereignet. Alfred Stepan hat sogar ausgerechnet, dass, wenn wir als Maßstab die Anzahl der Menschen nehmen, die in etablierten Demokratien leben, die Mehrzahl von ihnen mittlerweile in föderalen Systemen lebt. Ich habe ja schon gesagt, es gibt keine allgemein anerkannte Definition von Föderalismus, aber vielleicht sage ich noch einmal, was die Essenz des Föderalismus ist. Die zugrunde liegende Idee ist die einer Teilung von Macht und Verantwortung zwischen einer das Gesamtterritorium beherrschenden Zentralregierung auf der einen Seite und einer Vielzahl von Regierungen auf der anderen Seite, die jeweils eine Macht über eine Teilmenge dieses Territoriums ausüben. Diese Machtteilung ist generell in einer Verfassung, in einem Dokument niedergelegt, das die Existenz beider Ebenen garantiert und zumindest eine grobe Aufteilung der Aufgaben vornimmt. Innerhalb dieser groben Definition gibt es natürlich verschiedene Typen von Föderalismus und deshalb auch etwas voneinander abweichende unterschiedliche Klassifikationen, welche Länder denn nun als föderal zu betrachten sind. Aber man kann verschiedene Typen und vielleicht Familien von Föderalismus oder Dezentralisierung unterscheiden. Lassen Sie mich einige aufführen. Die Vereinigten Staaten sind ein einzigartiger Fall, der bisweilen, aber zumeist ohne Erfolg, von Ländern in Lateinamerika nachgeahmt wird, wo allerdings die Voraussetzungen weniger günstig sind. Dort haben einerseits oligarchische Strukturen in den politischen Kräften und regionale Sehnsüchte nach Autonomie bis jetzt verhindert, dass es stabile Balancen in föderalen Systemen gibt. Aber eine tatsächliche Familie von föderalen Systemen bildet die Gruppe der früheren britischen Kolonien. Ich habe ja schon Länder wie Kanada, Australien und Indien erwähnt. Diese Länder teilen eine Entstehungslogik. Sie sind oft entstanden aus der Vereinigung von früher eigenständigen, sogenannten kleineren Dominions und kombinieren eine parlamentarische Regierungsform nach britischem Vorbild mit der Vorstellung einer Autonomie dezentraler politischer Einheiten, die aus der Praxis der Kolonialherrschaften entstanden ist, die ja oft relativ kleinteilig gegliedert waren. Ihre föderalen Systeme sind oft als Kompromisse zu verstehen, auch das habe ich schon erwähnt, Kompromisse zwischen miteinander im Wettbewerb liegenden regionalen Dominationswünschen. Und viele von ihnen sind wohl eher in die Kategorie des Zusammenhalten, der Zusammenhalten-Föderation als der Zusammenkommen-Föderation einzugliedern. Indien und Kanada zum Beispiel fallen ziemlich sicher in die erste dieser beiden Kategorien. Eine weitere Gruppe wären dann die alten mitteleuropäischen föderalen Systeme wie Österreich, Deutschland und die Schweiz. Die teilen ein gemeinsames Merkmal und das ist die lange Tradition kommunaler Autonomie und Selbstverwaltung sowie die außerordentlich hohe territoriale Fragmentierung im politischen System. Diese hohe Fragmentierung im politischen System, hohe territoriale Fragmentierung, ist vor allem entstanden durch religiöse und linguistische Unterschiede und Gegensätze und eine auf Konsens orientierte politische Praxis, die bis zu den Religionskriegen im 16. und 17. Jahrhundert zurückreicht. Sie hören Echos von Johannes Althusius. Diese auf Konsens orientierte politische Praxis bildet die Grundlage für die spezifische demokratische Orientierung dieser Systeme und auf die werden wir in einer späteren Vorlesung nochmal zurückkommen. Die Mittelost- und osteuropäischen Föderationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg autonome oder halbautonome Staaten unter kommunistischer Herrschaft zusammengebunden hatten, überlebten das Ende des Kommunismus nicht. Nicht nur die Sowjetunion, auch andere solche Föderationen zerbrachen. Sie zerbrachen teilweise in blutigen Auseinandersetzungen. Der Fall Jugoslawien steht dafür. Oder sie taten das friedlich, wie das etwa bei der Teilung der Tschechoslowakei der Fall war. Der ursprünglich erzwungene Föderalismus hatte also hier keine Chance zu überleben. Und ob man vielleicht in der Zukunft irgendwann wieder anderen Sinnes wird, das müssen wir abwarten. In Westeuropa jedenfalls ist der Föderalismus bzw. die Dezentralisierung von Staaten in den letzten Jahrzehnten sehr stark auf dem Vormarsch gewesen. Ich will ein paar Beispiele aufführen. Spanien und Belgien führten den Föderalismus ein, um auf ethnische Spaltungen zu reagieren, die die Existenz des Nationalstaates in Frage stellten. Und auch die müssen wir unter die Kategorie des Zusammenhalten-Föderalismus einordnen. In Italien, das ja wie Deutschland ein Nachzügler in Sachen Nationalstaat im 19. Jahrhundert war, sich aber als Einheitsstaat und nicht als Föderation konstituierte, in Italien gab es in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine intensive Debatte zwischen dem wirtschaftlich starken Norden, Regionen wie dem Piedmont, der Lombardei und Venetien, dem wirtschaftlich starken Norden und dem wirtschaftlich viel rückständigeren südlichen Teil des Landes. Der starke Norden verlangte nach mehr Subsidiarität und einem Machtzuwachs für die Regionen. Und im Jahr 2001 wurde ein weitreichendes Dezentralisierungsgesetz verabschiedet, das den Regionen nun viel Einfluss in Fragen von Erziehung, Gesundheit, Verkehr, regionalen Finanzstrukturen, Umwelt und Sozialpolitik zusprach. Also auch hier ein erhebliches Maß an Dezentralisierung. In Frankreich hat es seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts ähnliche Maßnahmen gegeben und sie wurden unlängst wieder in Bezug auf Korsika diskutiert. Auch in Großbritannien haben wir im letzten Jahrzehnt eine erhebliche sogenannte Devolution von Macht nach unten, von politischer Entscheidungsgewalt an Teile des Landes, an Schottland vor allem und in etwas geringerem Maß an Wales und Nordirland delegiert gesehen. Wir können also konstatieren, dass zu Beginn des 21. Jahrhunderts der Föderalismus sich bester Gesundheit zu erfreuen scheint. In dem Maß, in dem Staaten komplexere Gebilde werden und regionale Identitäten immer stärker ausgebildet werden, entdecken Staaten die Vorteile von Dezentralisierung und von Föderalisierung. Bisweilen sind das auch einfach Wiederentdeckungen. In Europa kann auch die Europäische Union als ein Teil dieser Entwicklung verstanden werden. Heute will zwar kaum noch jemand die Vereinigten Staaten von Europa, und selbst die europäischen Christdemokraten, die das mal erfunden haben, haben von diesem Ziel Abstand genommen. Aber die Europäische Union bewegt sich in Richtung eines, wie Politikwissenschaftler das nun nennen, Mehrebenensystems. Politische Konzepte wie das der Subsidiarität, das stammt ursprünglich aus der katholischen Soziallehre und bedeutet, dass ein Problem immer auf der niedrigstmöglichen Ebene, die zu seiner Lösung befähigt ist, behandelt werden sollte. Also Prinzipien wie das Subsidiaritätsprinzip sind auf der europäischen Ebene stark rezipiert worden und können als Teil einer föderalisierenden Entwicklung interpretiert werden. Und noch etwas deutet darauf hin, dass die Europäische Union ein föderales System ist, nämlich der permanente Streit über die Kompetenzen der verschiedenen Ebenen. Ich habe ja schon gesagt, dass Föderalismus von vielen Beobachtern als Prozess und nicht als stabiler Zustand verstanden wird. Und in der Hinsicht deutet die Europäische Union sicher darauf hin, dass sie ein föderales oder Teil eines größeren föderalen Systems ist. Ich habe die Vorlesung begonnen mit der Frage, welche theoretischen Vorteile Föderalismus denn hat. Und im Teil, den ich gerade beendet habe, haben wir gesehen, dass Föderalismus oder in welchen Teilen der Welt Föderalismus hat Fuß fassen können. Vor allem hat er sich in Westeuropa ausbreiten können. Und deswegen ist für uns, da wir Teil von Westeuropa sind, natürlich die Frage wichtig, welche Effekte denn nun eigentlich Föderalismus hat. Diese Frage ist von immer größerer Wichtigkeit. Leider muss ich Ihnen sagen, dass wir Politologen auf diese Frage noch keine sehr genauen und stabilen Antworten geben können. Noch nicht. Es gibt zwar viel Forschung zu den Fragen des Zusammenhangs zwischen der Existenz von Föderalismus und Politikergebnissen, aber bis jetzt variieren diese Forschungsergebnisse doch noch erheblich. Ich möchte ein paar von Ihnen hier erwähnen. Einige Autoren in der politikwissenschaftlichen Literatur behaupten, dass Föderalismus anderen Formen von Staatsorganisation überlegen sei, da er die demokratischen Teilhaberechte der Bürger insgesamt und insbesondere die Teilhaberechte von Minderheiten besonders gut schützt. Autoren wie William Riker, Vincent Ostrom und Daniel Elazar haben solche Behauptungen aufgestellt. Und es gibt zudem Autoren, die behaupten, dass föderale politische Systeme bessere Leistungsprofile in Bezug auf viele Indikatoren sozialer und wirtschaftlicher Entwicklung vorweisen können. Aber es gibt auch Gegenstimmen. Der holländische Politikwissenschaftler Hans Kemann meint zum Beispiel, in einer empirischen Untersuchung für die OECD-Länder viele dieser Behauptungen widerlegen zu können. Er argumentiert, dass die Beziehung zwischen Föderalismus und Politikergebnissen viel komplexer und weniger eindeutig sei, als es die Befürworter von Föderalismus behaupten. Und dass es eine große Zahl von intervenierenden Variablen gäbe, die eine eindeutige kausale Verbindung von Effekten auf den Föderalismus schwer mache. Diese Zuschreibung von Effekten spezifisch auf den Föderalismus wird dadurch weiter erschwert, dass Föderalismus und Dezentralisierung so unterschiedlich in verschiedenen Ländern wirken. Betrachtet man die Empirie, so sieht man, dass der Unterschied zwischen den Ländern in Bezug auf föderale Praxis und Dezentralisierung vielmehr ein gradueller ist als eine klar voneinander zu scheidende Dichotomie. Wir versuchen natürlich, eine solche Dichotomie aufzustellen zwischen unitarisch und föderal, aber in der Praxis ist es sehr schwer, dann Länder dem einen oder anderen zuzuordnen. Und es wird weiter kompliziert durch die Tatsache, dass fiskalische Strukturen von politischen Strukturen abweichen können. So gibt es zum Beispiel Länder, die eine föderale politische Struktur haben, aber in fiskalischer Hinsicht sehr unitarisch sind. Wenn Sie sich etwa Österreich anschauen, dann haben Sie so einen Fall. Und es gibt auch das genaue Gegenteil. Also Länder, die trotz einer unitarischen politischen Struktur in Bezug auf die fiskalische Struktur, also die Frage, wo wird Geld eingenommen, wo wird Geld ausgegeben, Fragen über Besteuerung und Staatsausgaben, ziemlich stark dezentralisiert sind. Das wäre zum Beispiel in Japan der Fall. Und es kann gut sein, dass die Indikatoren, von denen ich gesprochen habe, mehr durch die fiskalische Struktur als durch die föderale Struktur des Systems beeinflusst werden. Die vergleichende Staatstätigkeitsforschung hat in der Politikwissenschaft sich die Leistungsprofile von föderalen Systemen unter den entwickelten liberalen Demokratien in den letzten Jahrzehnten angeschaut. Wenn wir die Wirtschaftspolitik betrachten, so gibt es da allerdings auch wieder nur wenig stabile Resultate. Eines der Resultate ist, dass in fiskalisch dezentralisierten Ländern die Wirtschaftswachstumsrate nach dem Zweiten Weltkrieg etwas höher liegt als in den stärker zentralisierten Ländern und dass die Inflationsrate im selben Zeitraum etwas niedriger ist. Aber das sind natürlich zunächst nur Korrelationen. Kann man denn auch Erklärungen für solche Effekte finden? Wenn man darüber nachdenkt, wie Wirtschaftspolitik funktioniert, dann kann man durchaus solche Erklärungen finden. Ein politisch und fiskalisch hochzentralisiertes System, in dem alle Entscheidungen an mehr oder weniger einem Ort getroffen werden. Ein solches System schafft in der Fiskalpolitik die politische Versuchung, eine Stimulierungspolitik für die Wirtschaft zu betreiben, also beispielsweise Staatsausgaben zu erhöhen, um damit das Wirtschaftswachstum zu befördern. Die Erfahrung in einigen Ländern, Großbritannien, in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts wäre dafür ein gutes Beispiel. Die Erfahrung lehrt aber, dass das nicht unbedingt von Erfolg gekrönt ist, so sehr man sich auch bemühen mag. Die Wachstumsrate fällt im Allgemeinen nicht höher aus, dafür steigt die Inflation. In föderal organisierten Ländern, im Gegensatz, da gibt es die Möglichkeit, die Volkswirtschaft von einer Stelle zu steuern zu versuchen? Gar nicht. Und entsprechend gibt es auch keine solchen Versuchungen. Das wäre zum Beispiel ein Erklärungsweg, warum empirisch das Wirtschaftswachstum in föderalen Systemen etwas höher und die Inflationsrate etwas niedriger ausfällt. Aber es gibt natürlich auch viele andere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Institutionen oder die Frage, welche Partei an der Regierung ist, welche Strategie sie verfolgt, wie die Struktur der Wirtschaft ist. Aus der Korrelation zwischen Föderalismus, Wirtschaftswachstum und Inflation folgt noch keine stabile Beziehung, jedenfalls nicht, ohne dass wir da weitere Forschung vorgenommen haben. Aber wenn wir über die Wirtschaftspolitik hinausschauen, wie sieht es denn da aus mit den Effekten des Föderalismus in anderen Bereichen, etwa in Bezug auf Fragen von Gleichheit und Diskriminierung oder Antidiskriminierung, also Themen, die eher aus dem Wohlfahrtsstaatsbereich kommen? Gibt es in föderalen Systemen mehr Gleichheit und weniger Diskriminierung? Wir hatten ja den Bezug hergestellt zur Frage von Minderheiten und von daher liegt diese Vermutung ja nahe. Dennoch steckt auch hier die Forschung noch in den Kinderschuhen. Alfred Stepan und Juan Linz haben in einer neueren Untersuchung nachgewiesen, dass wahrscheinlich das Gegenteil der Fall ist, dass nämlich föderale Staaten dramatisch niedrigere gesellschaftliche Gleichheit haben als unitarische Staaten. Die Autoren beziehen sich auf die OECD-Länder und haben Daten aus der Luxemburg Income Study, der Luxemburger Studie über Einkommensverhältnisse, zugrunde gelegt. Sie betrachten insbesondere die Situation von Kindern in Haushalten mit alleinerziehenden Müttern und fanden heraus, dass die Kinderarmut, auch nachdem man den Bezug von sozialstaatlichen Leistungen in Anschlag bringt, mit 17,6% in unitarischen Staaten sehr viel niedriger lag als mit 38,5% in föderalen Staaten. Ein Zusammenhang zwischen der Existenz von Föderalismus und Armut gibt es aber nicht nur bei Kindern, sondern auch bei älteren Leuten. Eine andere Studie von Atkinson, Rainwater und Smeeding hat zum Beispiel herausgefunden, dass der Anteil der über 60-Jährigen als arm zu klassifizierenden Bevölkerung in unitarischen Staaten bei knapp über 9% liegt, während die vergleichbare Zahl für föderale Staaten bei beinahe 15% liegt. Auch andere Maße für die Ungleichheit in Gesellschaften als Ganze, etwa der Gini-Index, der Einkommen betrachtet, bestätigen, dass Föderalismus wohl keine Lösung für das Problem von Ungleichheit ist. Wie genau die Vermittlungsmechanismen zwischen beiden sind, ist zurzeit noch völlig unklar. Auch hier gilt wieder, was ich vorhin über Korrelation und Kausalität gesagt habe. Wahrscheinlich gibt es vielfältige Verbindungen und eine Reihe von ihnen mag gar nichts direkt mit dem Föderalismus zu tun haben. Stepan und Linz beispielsweise nehmen an, dass die beobachtete Ungleichheit vor allem auf den asymmetrischen Föderalismus zurückzuführen ist und dass die ganzen Daten vor allem durch den Fall der Vereinigten Staaten beeinflusst werden. Aber hier ist es ganz klar, wir haben weiteren Forschungsbedarf. Wenn wir uns den Bereich der Diskriminierung anschauen, dann sehen hier die Indizien schon eher positiv aus. Untersuchungen von Nancy Bermeo deuten darauf hin, dass wirtschaftliche Diskriminierung in föderalen Demokratien wesentlich niedriger ist als in unitarischen. Allerdings schreibt die Autorin selber, dass sie ihre Belege nicht als sehr stabil ansieht und auch hier müssen wir also weiteren Forschungsbedarf feststellen. Wir sehen ein sehr unebenes Feld, das ich Ihnen hier vorstelle. Wie sieht es denn mit den Wirkungen von Föderalismus aus, wenn wir uns jetzt genuin politische Variablen anschauen, also etwa die politische Beteiligung? Auch hierüber wissen wir noch nicht sehr viel. Ob es etwa einen positiven Zusammenhang zwischen der Existenz von Föderalismus und der Höhe von Wahlbeteiligung gibt, ist unklar. Ich hatte ja gesagt, Föderalismus ermöglicht mehr Teilhabechancen. Aber ob diese Teilhabechancen dann in föderalen Systemen auch wahrgenommen werden, ist ja eine ganz andere Frage. Stepan und Linz haben beispielsweise die Wahlbeteiligung in allen Wahlen der OECD-Länder zwischen 1945 und 1995 untersucht und haben herausgefunden, dass die Wahlbeteiligung in föderalen Systemen sogar niedriger war als diejenige in unitarischen Staaten, und zwar um volle 9 Prozentpunkte. Die zwei OECD-Länder mit der niedrigsten Wahlbeteiligung in diesen 5 Jahren waren beide föderale Staaten. Die USA mit 48% durchschnittlich und die Schweiz mit 49% durchschnittlich. Auch hier sollten wir uns wieder davor hüten, vorschnelle Erwartungen und Generalisierungen vorzunehmen. Föderale Systeme unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht und deswegen müssen wir hier vorsichtig sein. Erhöht denn, und das ist meine letzte Frage in Bezug auf die Frage nach den Wirkungen von Föderalismus, erhöht denn die Existenz von Föderalismus die Stabilität einer Demokratie und erhöht sie ihre Rechtsstaatlichkeit? Föderalismus erhöht sicherlich die Zahl der Institutionen, die sich mit der Erstellung und Durchsetzung von Gesetzen beschäftigen. Aber ob Föderalismus nun direkt die Rechtsstaatlichkeit erhöht, das ist keineswegs sicher. Man könnte sogar Belege dafür anführen, dass es manchmal genau den entgegengesetzten Effekt hat, zumindest teilweise, zeitweise. Ein Beispiel wäre der Kampf um die Beendigung der Rassentrennung und Rassendiskriminierung in den amerikanischen Südstaaten in den 1950er und 60er Jahren. Damals unternahm die amerikanische Bundesregierung den Versuch der Beendigung von Rassendiskriminierung, aber viele Politiker der Südstaaten verzögerten ihn mit dem Verweis auf die Rechte der Einzelstaaten und hintertrieben so das politische Vorhaben. Erst der Einsatz des amerikanischen Verfassungsgerichts und der Nationalgarde erzwangen schließlich das Ende einer lang anhaltenden Tradition von Rassendiskriminierung. Ohne diese Institutionen hätte der Föderalismus die Durchsetzung der in der Bundesverfassung niedergelegten Gleichheitsgebote wohl verhindert. Man kann also, und damit möchte ich zum Schluss dieses Teils der Vorlesung kommen, man kann also ziemlich wenig gesichertes Wissen anführen, wenn es um die von seinen Befürwortern angeführten angeblichen Vorteile des Föderalismus geht. Aber wir müssen auch sagen, das liegt eher am Mangel unseres Wissens als am Föderalismus und bedeutet ein weit offenes Feld für zukünftige Forschungen. Das sage ich denjenigen von Ihnen, die sich damit tragen, in der Politikwissenschaft sich weiter zu betätigen. Eigentlich muss es ja angesichts dieser spärlichen Befunde verwundern, dass der Föderalismus eine so populäre Sache ist. Ich hatte ja gesagt, er hat sich in den letzten Jahrzehnten in Westeuropa und in manchen anderen Teilen der Welt ausgebreitet. Und ich hatte Ihnen gesagt, dass Daniel Elazar die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als die einer föderalen Revolution bezeichnet hatte. Vielleicht ist es ja so, dass die Indikatoren, die ich jetzt gerade erwähnt habe, an den wirklichen Vorteilen von Föderalismus vorbeigehen. Deswegen möchte ich noch einmal zum Ende der Vorlesung zusammenfassen, welche Vorteile, aber auch welche Nachteile dem Föderalismus zugeschrieben werden. Es sind zumindest 5 Vorteile, die wir dem Föderalismus zuschreiben können. Das ist erstens die Vereinbarkeit von Einheit nach außen, mit der Erhaltung von Diversität und Autonomie im Inneren. Es ist zweitens eine generelle Begrenzung von Regierungsmacht dadurch, dass diese Regierungsmacht auf viele Akteure aufgespalten wird. Es ist drittens die Existenz von mehr Teilhaberechten für die Bürger. Klammer auf, ob die dann wahrgenommen werden, ist nochmal eine andere Sache. Klammer zu. Und es ist viertens die Existenz von Wettbewerb zwischen den Teilstaaten, zum Teil ganz erheblicher Wettbewerb, woraus mehr Innovation, bessere Responsivität und ganz generell eine bessere Qualität des Regierens folgen sollten. Und schließlich und letztens das generelle Argument das Checks and Balances, das ist das gegenseitige Austarieren, das gegenseitige im Auge halten von politischer Macht im Prinzip etwas Gutes ist und dass Föderalismus zu einer sehr effektiven Gewaltenteilung führt. Also man kann sagen, dass die Verteilung von Regierungsmacht auf viele Akteure potenzielle Vorteile mit sich bringt. Sie verhindert die Gefahr von Machtmissbrauch und sie ermöglicht dem einzelnen Bürger ein höheres Maß von Schutz seiner eigenen Rechte. Missbrauchen die Teilstaaten ihre Macht, schränken sie die Rechte des Bürgers ein, so kann er sich von der Zentralregierung Hilfe suchen. Und umgekehrt kann Machtmissbrauch durch die Zentralregierung von den Teilstaaten ausgeglichen werden. Es gibt also eine Situation der gegenseitigen Kontrolle zwischen den verschiedenen Ebenen der Regierung und daraus sollte besseres Regieren folgen. Aber natürlich gibt es auch potenzielle Nachteile von Föderalismus. Und ich will zwei vor allem davon aufführen. Zum einen kann der Wettbewerb zwischen Teilstaaten, etwa um wirtschaftliche Investitionen, unerwünschte Nebeneffekte haben, die sehr negativ sind. Dieser Wettbewerb kann etwa zu einem regulativen Abwertungswettlauf führen, einem sogenannten Race to the Bottom. Also stellen Sie sich vor, etwa Staaten, Teilstaaten, die sich um Wirtschaftsinvestitionen bemühen und den Investoren anbieten, Umweltschutzstandards zu senken. Und dann kommt es zu einem Wettlauf darum, wer am meisten, am stärksten die Regulierungen zurückfährt. Aufsichtsstandards könnten gesenkt werden und in ähnlicher Weise besteht ein Anreiz, Steuersätze und auch Ausgaben, etwa wohlfahrtsstaatlicher Art, zu verringern. Und der Nachteil besteht dann darin, dass jeder Teilstaat nur auf seine eigenen Vor- und Nachteile schaut und nicht auf die Vorteile oder die Interessen des Gesamtstaates und dass ein solches System nach einem solchen regulativen Wettlauf schlechter dastehen kann als Ganzes, als es vorher stand. Das ist ein potenzieller Nachteil. Und der zweite wäre, dass föderale Systeme Möglichkeiten für die politische Mobilisierung von ethnischem Nationalismus bieten. Und wenn wir auf die Entwicklung in Europa in den letzten 20 Jahren, also nach 1989, schauen, dann finden wir dafür ein gutes Beispiel. Der ehemalige kommunistische Osten Europas bestand aus 9 Staaten, von denen 6 unitarisch und 3 föderal organisiert waren. Die 6 unitarischen Staaten sind jetzt 5, denn die DDR ist verschwunden, weil sie sich mit der Bundesrepublik vereinigt hat. Aber aus den 3 föderalen Staaten, Jugoslawien, der UdSSR und der Tschechoslowakei, aus den 3 föderalen Staaten sind 22 unabhängige Staaten geworden, 7-mal so viele, wie es ursprünglich gab. Allerdings müssen wir hier natürlich anfügen, dass es sich hier nicht um freiwillige Föderationen gehandelt hat, sondern um in Stepans Terminologie zusammengezwungene Föderalismen. Wir müssen deshalb darauf achten, dass sie nicht repräsentativ sind für föderale Systeme. Aber wir können dennoch sehen, dass in föderalen Systemen natürlich die Gefahr einer politischen Mobilisierung von ethnischem Nationalismus eine erhöhte ist. Gut, damit möchte ich heute zum Schluss kommen. Und ich hoffe, ich habe Ihnen klar gemacht oder deutlich gemacht, dass sich unter diesem oberflächlich so einfachen Thema des Föderalismus eine ganze große Vielzahl von für Politologen sehr interessanten Fragestellungen verbergen. Ich hoffe, ich habe Sie daran interessiert. Und in der nächsten Woche werden wir uns mit dem Unterschied zwischen parlamentarischen und präsidentiellen Systemen beschäftigen, präzise getimt zur Wahl im bedeutendsten präsidentiellen System, nämlich dem der Vereinigten Staaten. Vielen Dank.